Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Fake-Frage: Bedrohen automatisierte KI-Systeme Ökonomie und politischen Diskurs? No-Bot: Der Streit um die Verifikations- und Klarnamenspflicht in sozialen Medien. Impfpasspartout: Wie digitale Schlüssel für Immunitätsnachweise geklaut wurden. Kryptolager: Smarte Werkzeuge für die sichere Aufbewahrung von Daten. Und das digitale Logbuch: Die große Flut.
Auch unabhängig von der empirischen Lage erscheint die Vorstellung, dass menschenähnliche KI-Bots effektiv zur Manipulation von politischen Debatten eingesetzt werden könnten, vom heutigen Stand der Chatbot-Technologie vollkommen abwegig.
Ein klares Statement von Florian Gallwitz, Professor für Medieninformatik an der TH Nürnberg. Und in gewisser Weise war mit diesem Satz zumindest ein Teilbereich einer hochkarätig besetzten Fachkonferenz am vergangenen Donnerstag ja thematisch eigentlich implodiert. Eingeladen hatte das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesjustizministerium und der VDE, der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., zur Konferenz Vertrauen im Zeitalter KI-gestützter Bots und Fakes, Herausforderungen und mögliche Lösungen. Mein Kollege Michael Gessert hat die Veranstaltung am Donnerstag mitverfolgt. Michael, wenn das, was wir gerade gehört haben, stimmt, dann brauchen wir uns ja zumindest derzeit noch keine Sorgen machen, dass automatisierte KI-Systeme überhaupt eine Bedrohung für den Diskurs im Netz und in den sozialen Medien darstellen.
Ja, genau. Das mag vielleicht auch manch einen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Konferenz etwas überrascht haben, was Florian Gallwitz da vorgetragen hat, dass eben auch dieses in den Medien sehr populäre Narrativ, also irgendwie so KI-gestützte Bots agieren zu Zehntausenden oder Hunderttausenden im Netz und manipulieren da kräftig die Stimmung. Also sei es bei der US-Präsidentschaftswahl, sei es beim Brexit oder bei Impfdiskussionen, dass dieses Narrativ gar nicht stimmt, laut den Erkenntnissen eben von Florian Gallwitz, stecken hinter diesen angeblichen KI-gestützten Bot-Accounts, die auch in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Studien aufgezählt und problematisiert werden, in Wirklichkeit nach wie vor Menschen aus Fleisch und Blut. Laut Florian Gallwitz sind da also die Medien und auch die Politik, wie er das sagt, pseudowissenschaftlichen Methoden jahrelang auf den Leim gegangen.
Von der Fraktion der hier also als Pseudowissenschaftler kritisierten Social-Bot-Forschung war aber niemand dabei bei der Konferenz, oder?
Ja, leider nicht. Das wäre wahrscheinlich ziemlich unterhaltsam geworden. Aber um das mal so generell so ein bisschen einzuordnen, so ein zentraler Punkt ist natürlich, was man überhaupt unter einem Bot versteht. Also die Vertreterin von Twitter Deutschland, die auch dabei war, die hat dazu gesagt, Twitter versteht darunter zunächst einmal lediglich einen automatisierten Account. Und da gibt es natürlich selbstverständlich Accounts mit gefakten Profilen, die dann unter Umständen in einem koordinierten Verbund dann auch in hoher Frequenz automatisiert Postings absetzen und dann retweeten und so weiter. Und solche Bots, die versucht Twitter natürlich auch zu erkennen und dann gegebenenfalls zu löschen.
Ja, nur haben solche Bots mit KI dann rein gar nichts zu tun.
Genau, überhaupt nichts. Und im Verlaufe des Konferenztages insgesamt haben sich eigentlich zwei Erkenntnisse herauskristallisiert. Also erstens, KI-gestützte Fakes, und da reden wir ja nicht nur von Bots, sondern auch von manipulierten Bildern, von Stimmen, also von Deepfakes irgendwie, die sind noch eher ein zukünftiges Problem als ein schon aktuell wirklich jetzt in der Breite relevantes. Und zweitens, die Auswirkungen von Fakes, also auf den politischen Diskurs, die sind momentan noch überschaubar. Wo sie sich aber schon ganz signifikant auswirken, das ist eben beim Handel, bei Dienstleistern. Da ist ja ganz klar, also für wirtschaftlichen Erfolg oder auch Misserfolg, da spielen Userbewertungen eine ganz entscheidende Rolle. Und da gibt es eben ganz massive Manipulationen, Fake-Bewertungen, gekaufte Likes. Eigentlich, wie da die Vertreterin des Bundeskartellamtes gesagt hat, das sind geradezu skandalöse Verzerrungen eben des fairen Wettbewerbs.
Ja, Follower, Likes oder Bewertungen, das ist eben die Währung der Aufmerksamkeitsökonomie in Wirtschaft und Politik. Und die setzt natürlich große Anreize zu faken und zu manipulieren. Da liegt dann die Idee nahe, dass wir vielleicht Mechanismen brauchen, die Vertrauen schaffen könnten, mit denen sich zum Beispiel verifizieren ließe, diese Bewertung, dieser Social-Media-Post, der stammt von einer realen Person und nicht von einem Fake oder Bot. Auch darüber wurde auf der Konferenz gesprochen.
Klarnamenpflicht oder Anonymitätsanarchie?
Manche politische Diskussion läuft auf diese Schwarz-Weiß-Alternative hinaus. Dabei gibt es durchaus Konzepte, wie eine Authentifizierung im Netz funktionieren könnte. Niedrigschwellig in der konkreten Anwendung für Nutzerinnen und Nutzer, aber mit einem Höchstmaß an Datenschutz. Irene Adamski vom Berliner IT-Unternehmen YOLOCOM.
Das ist das sogenannte selbstsouveräne Identitätsmodell. Das ist SSI. SSI gibt es so seit etwas über 10 Jahren als Prinzip. Und beim SSI-Modell habe ich dann eben eine Brieftasche, eine Identitätsbrieftasche, wie mein normales Portemonnaie, wo ich meine Daten reingebe. Mein Führerschein, mein Personalausweis, mein Studentenausweis, wenn es soweit ist, den Rabattcode vom örtlichen Bäcker, wie Sie das möchten.
Eine solche Identitätsbrieftasche, ein sogenanntes Wallet, wäre dann ganz konkret eine App auf dem Smartphone. Und die dient dann zur Legitimation, im Netz, aber durchaus auch in der analogen Welt. Aber immer nur mit den Informationen, die im jeweiligen Kontext auch wirklich unbedingt nötig sind. Ein einfaches Beispiel. Für den Kauf einer Flasche Whisky ist gesetzlich lediglich ein Altersnachweis erforderlich.
Und der Gedanke von SSI ist, dass ich eben über meine Brieftasche und alle Daten darin ganz alleine verfügen kann. Und dann eben sage, ich zeige nur, ja, ich bin volljährig und alles andere hat niemanden zu interessieren.
Das Prinzip einer ganz gezielten, selektiven Übermittlung von Identitätsmerkmalen eröffnet ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. So wäre es denkbar, bei der Online-Bewertung eines Produktes, eines Hotels oder Arztes anonym zu bleiben und trotzdem die vertrauenswürdige Information mitzuliefern, ich war tatsächlich dort Kundin oder Patient. Oder bei einem Social-Media-Post die Information, ich bin kein Bot. Voraussetzung für ein Verifikationssystem wie SSI ist zum einen eine digitale Infrastruktur, in der Identifikationsmerkmale und Zugriffsmöglichkeiten vertrauenswürdig und manipulationssicher abgebildet werden. Zum anderen benötigt natürlich auch die Identitätsbrieftasche selbst einen Anker der Vertrauenswürdigkeit, zum Beispiel die Herausgabe oder Beglaubigung durch eine staatliche Stelle. Selbst der 2010 eingeführte elektronische Personalausweis würde sich grundsätzlich als Anker für ein digitales Verifikationsmanagement eignen. Doch die Digitalfunktionen des neuen Personalausweises werden nach wie vor kaum angenommen. Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist der Nutzen unklar oder sie haben Datenschutzbedenken. Aber digitale Identifikationssysteme werden kommen, das ist der Wille der EU-Kommission. Die Verordnung Electronic Identification, Authentication and Trust Services, kurz EIDAS, soll in der Version 2.0 endlich ein Erfolg werden. Auch dank attraktiver Konzepte wie SSI. Irene Adamski.
Der Vorschlag für EIDAS 2.0 befindet sich seit diesem Jahr im offiziellen Trilogverfahren. Das heißt, die Kommission hat den Vorschlag eingebracht und im Parlament und im Rat wird jetzt diskutiert, überarbeitet und dann wird der Vorschlag final zur Abstimmung gegeben im Europäischen Parlament.
Verbesserte digitale ID-Systeme versprechen mehr praktischen Nutzen und zumindest vom Konzept her mehr Datenschutz. Dass die Menschen sie auch annehmen, ist damit aber noch nicht gesagt. Davor warnte der Wissenschaftsphilosoph Andreas Kaminski vom Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart.
Das heißt, es ist genau der Punkt, dass hier eigentlich eine Technologie angeboten wird, die die Vertrauenswürdigkeit erhöhen soll. Und das Problem besteht, dass die Einstiegshürde ist, wir müssten aber Vertrauen darin haben, dass diese Technologie selber nicht falsch genutzt wird.
Ja, für mich sind das nachvollziehbare Bedenken, die der Wissenschaftsphilosoph da einwirft. Je mehr Identitätsmerkmale ich in eine solche Wallet hineinpacke, je mehr so ein ID-System zum Dreh- und Angelpunkt meiner Aktivitäten wird, umso verheerender ist dann auch der potenzielle Schaden, wenn dieses System, Michael, gehackt oder manipuliert würde.
Ja, so ist es. Das geht ja schon los mit dem geklauten Handy und dann ist vielleicht das Passwort zu schwach, die Daten sind weg oder das Handy ist kompromittiert, also ich sage mal Stichwort Pegasus-Spyware. Dann könnte es ja auch grundsätzliche technische Schwierigkeiten geben. Kleines Beispiel, 2017 gab es eine Sicherheitslücke bei der EID-Karte in Estland, die also theoretisch einen Identitätsdiebstahl ermöglicht hätte. Aber es gibt ja auch noch weitergehende Bedenken, also letztlich sogar an der Vertrauenswürdigkeit von Regierungen oder deren Absichten selbst. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt in Europa, es gibt in Deutschland durchaus eine Fraktion von SicherheitspolitikerInnen, die dann doch noch etwas so wie die Klarnamenspflicht auf ihrer Agenda haben. Und Tobias Stadler, der Abgesandte des Bundesbeauftragten für Datenschutz, der hat am Donnerstag ganz klare Kante gezeigt und hat einfach gefragt, wenn doch die Diagnose der angeblichen Krankheit, also hier Manipulation durch Fakes und Bots, wenn das momentan noch fraglich ist, brauchen wir wirklich dann schon jetzt eine Medizin mit etwaigen Nebenwirkungen?
Vertrauen im Zeitalter von Fakes und KI-Bots, darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.
Der Podcast von Forschung aktuell. Forschung. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Nachfrage nach digitalen Impfzertifikaten, die steigt. Die Zahl der Fälschungen auch. Doch Impfzertifikate, die von Kriminellen erstellt und an Ungeimpfte oder Ungetestete verkauft werden, die sind nicht mehr so einfach zu erkennen und von den Impfzertifikaten zu unterscheiden, die rechtmäßig in Arztpraxen oder auch Apotheken ausgestellt wurden. Woran liegt das, Peter Welchering?
In der vergangenen Woche, da sind digitale Impfzertifikate aufgetaucht, die zwar von Kriminellen erstellt waren, aber mit einem gültigen, also offiziellen digitalen Schlüssel generiert worden sind. Und die sind natürlich für das Prüfpersonal dann echte Zertifikate, weil die ja im Wesentlichen prüfen, ob die digitale Signatur eines Impfzertifikats mit einem zulässigen Schlüssel erstellt wurde.
Und wie sind die Kriminellen an diese digitalen Schlüssel gelangt?
Es wird im Augenblick noch untersucht. Diskutiert werden gegenwärtig zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie sich Zugang zu einem Server verschafft, über den die Herstellung von digitalen Impfzertifikaten läuft. Da sind tatsächlich in der Vergangenheit mehrere offene Server nachgewiesen worden. Und dann haben sie das einfach erstellt sozusagen darüber und diese Impfzertifikate abgegriffen. Oder noch schlimmer, sie haben nicht nur bei einem solchen Server Impfzertifikate erstellt, sondern den digitalen Schlüssel, der dafür nötig ist, eben abgegriffen.
Und wie wahrscheinlich ist das, dass hier ein Schlüssel gestohlen wurde?
Das ist schon lange erwartet worden. Jedes EU-Mitgliedsland muss alle an Impfzentren und Arztpraxen ausgegebenen digitalen Schlüssel über eine Schnittstelle der Europäischen Union an alle Mitgliedsländer weitergeben. Die EU-Kommission verlangt, dass jedes Mitgliedsland dann auch dafür sorgen muss, dass die gesamte Infrastruktur für den digitalen Impfnachweis eben nicht erfolgreich angegriffen werden kann. Sie sagt aber nicht, wie das zu passieren hat. Das System ist also löchrig wie ein Schweizer Käse. Und Sicherheitsexperten haben vor dem Diebstahl von Schlüsseln sogar schon im April gewarnt.
Ja, was sollte jetzt getan werden, Peter?
Da gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Der Sicherheitsexperte Rüdiger Trost zum Beispiel, der hat gefordert, alle alten Impfzertifikate einfach zurückzuziehen. Die müssten dann neu ausgestellt werden. Das wäre natürlich ein irrer Aufwand. Diskutiert wird darüber hinaus ein EU-weites zentrales Signierverfahren und eine Online-Überprüfung des Impfzertifikats.
Heißt das, bisher wurden Impfzertifikate gar nicht online überprüft?
Bisher werden die nur mit einer Überprüfungs-App offline geprüft. Der QR-Code, der wird mit einem Lesegerät ausgelesen. Dann hat das Sicherheitspersonal den Namen des QR-Code-Besitzers und die digitale Signatur, die die Echtheit des QR-Codes bestätigen soll, die wird von einer Überprüfungs-App daraufhin überprüft, ob sie eben mit einem digitalen gültigen Schlüssel erstellt wurde. In dieser App sind alle vertrauenswürdigen digitalen Schlüssel gespeichert, mit denen Impfzertifikate eben signiert werden dürfen. Und es wird dann nur geprüft, ob eben diese Signatur mit einem Schlüssel aus dieser Liste signiert wurde.
Aber das reicht ja offensichtlich nicht mehr aus, nachdem ja nun Schlüssel geleakt wurden. Wie reagiert denn die EU-Kommission darauf?
Bisher hinhaltend und das sorgt für Proteste. Niemand hat im Augenblick ein Interesse daran, das bisherige System durch Online-Prüfungen oder durch Zentralisierung des Signaturprozesses zu verändern. Auf der einen Seite sieht man auch in Brüssel das große Risiko, wenn immer mehr Ungeimpfte mit einem von Kriminellen gekauften Impfzertifikat unterwegs sind, das dann von den Überprüfungs-Apps auch nicht erkannt werden kann als gefälscht. Dann wird das natürlich sehr gefährlich werden. Also in der kommenden Woche wird das Thema digitale Impfzertifikate wahrscheinlich nicht nur in der politischen Diskussion eine große Rolle spielen.
Gefälschte Zertifikate für den Immunitätsnachweis, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke, Peter. Ja, auch dieses Beispiel der Impfnachweise zeigt ja, wie kompliziert digitale Sicherheitstechnologien sind und mit dieser Kompliziertheit auch ein Riesenproblem darstellen. Denn wenn eine Technik wirklich in der Breite eingesetzt werden soll, dann darf sie vielleicht in sich kompliziert sein. Aber die Userin, der User, der darf mit dieser Komplexität überhaupt nicht belästigt werden. Bei der Transportverschlüsselung sieht man das an der E-Mail, wie Verschlüsselung eben nicht sonderlich gut funktioniert, weil nicht akzeptiert. Bei Messengern hingegen klappt die Transportverschlüsselung auch Ende zu Ende, im Prinzip sehr gut. Doch reicht das aus? Über diese Frage und über seine Forschungsprojekte zu smarten Kryptotools für die Datenspeicherung habe ich mit Tibor Jager vom Lehrstuhl für IT-Security and Cryptography der Bergischen Universität Wuppertal gesprochen.
Wenn das Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, dann ist das schon mal ein erster wichtiger Baustein, ne, den man schon mal auf jeden Fall braucht, aber der für sich genommen natürlich noch nicht ausreichend ist. Es kann ja auch immer noch andere Wege geben, über die Kriminelle zum Beispiel auf Daten zugreifen könnten. Zum Beispiel, wenn ich wieder an Instant Messaging denke, wenn meine Daten da auf dem Transportweg sicher verschlüsselt sind, dann ist das schon mal prima. Aber wenn die Nachrichten dann nachher auf meinem Telefon gespeichert sind und von meinem Telefon in die Cloud geladen werden, zum Beispiel als Backup, dann könnte das ja für einen Angreifer ein wesentlich interessanteres Ziel für einen Angriff sein. Und da kann man sich Datensicherheit eigentlich immer wie so eine Kette vorstellen, ne, mit unterschiedlichen Gliedern. Und eins dieser Glieder ist halt die Transportverschlüsselung. Und ein anderes Glied ist dann natürlich die Frage, wie die Daten beim Empfänger gespeichert werden. Und ein cleverer Angreifer wird sich dann immer das schwächste Kettenglied aussuchen und versuchen, dort die Sicherheit zu brechen. Das Schwierige also an der IT-Sicherheit ist eigentlich, dass wir alle Kettenglieder gleich absichern müssen, während dem Angreifer das ausreicht, ein einziges davon kaputt zu machen.
Gibt es denn regelmäßig schwache Kettenglieder? Also gibt es wirklich Lücken in der Verschlüsselung, dass man zwar starke Transportverschlüsselung hat, aber dann bei der Datenspeicherung geschlampt wird?
Ja, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass man sagen kann, dass da geschlampt wird, sondern es ist eben eher so, dass man eben bei vielen Anwendungen als allererstes nur daran denkt, dass die Nachrichten ja auf dem Transportweg verschlüsselt sind. Das ist ja auch erstmal die Hauptaufgabe von so einem Instant Messenger, sich darum zu kümmern, dass die Nachricht vom Sender zum Empfänger kommt und dabei Vertraulichkeit gewährleistet ist. Und deswegen steht das da auch im Fokus. Aber wenn man sich dann das Gesamtsystem anschaut und auch daran denkt, dass eben Benutzer vielleicht auch möchten, dass ihre Chatverläufe sicher gespeichert werden, wenn sie ihr Telefon mal verlieren oder wenn das Telefon vielleicht selber Backups macht und in die Cloud legt, dann sind das vielleicht Sachen, die vielleicht erstmal gar nicht auf dem Schirm sind für jemand, dessen Ziel eigentlich das ist, ein Instant-Messaging-Protokoll zu entwickeln oder auch einfach außerhalb der Reichweite. Ja, also zum Beispiel hat jetzt irgendwie eine Instant-Messaging-App auf dem Telefon nicht besonders viel Einfluss darüber, welche Updates jetzt das Betriebssystem vom Telefon macht oder welche Backups.
Was muss denn aus Ihrer Sicht da noch getan werden, insbesondere bei der Speicherung und der langfristigen Sichermachung von Daten?
Also ein sehr großes Problem ist schon mal die Unterstützung von Verschlüsselung in verschiedenen Betriebssystemen und Interoperabilität zwischen verschiedenen Betriebssystemen, also dass Verschlüsselung auch über verschiedene Betriebssysteme hinweg funktioniert und auch, dass die einfach nutzbar ist. Also als ein Beispiel, ich benutze schon seit vielen Jahren eine Verschlüsselungssoftware, um meine Daten verschlüsselt in der Cloud abzulegen. Und trotzdem habe ich immer wieder Schwierigkeiten damit, zum Beispiel, weil ich einige Dateien habe, die relativ lange Dateinamen haben. Und wenn man die dann auf einem Apple-Laptop verschlüsselt und die dann in eine Linux-Cloud laden möchte, dann führt das ständig zu Synchronisationsproblemen. Das ist überhaupt gar kein grundsätzliches Problem der Verschlüsselung, sondern das ist eher ein Problem des Zusammenspiels der verschiedenen Systeme, die wir hier haben. Und das erinnert irgendwie so ein bisschen an Probleme mit Computern, die wir mal in den 90er Jahren hatten. Aber in 2021 sollten diese Probleme eigentlich lösbar sein und die sollte es nicht mehr geben.
Sie starten nun ein großes Forschungsprogramm für den Einsatz von smarten Verschlüsselungstechnologien. Was sind denn Ihre konkreten Ziele? Was soll am Ende sozusagen an Ergebnissen dastehen?
Also wir haben eigentlich zwei Ziele. Das erste Ziel ist eben auf den Erfolgen aufzusetzen, die wir in den letzten Jahren im Bereich von sicherer Transportverschlüsselung erzielt haben. Und dieses gleiche Sicherheitslevel wollen wir eben nun auch für gespeicherte Daten erreichen können. Und da werden wir teilweise Techniken wieder benutzen können, die es schon gibt. Teilweise haben wir aber auch völlig andere Anforderungen und müssen uns da völlig neue Techniken überlegen. In dem zweiten Projekt geht es darum, einfach mal auszuloten, wie weit man eigentlich das Konzept von Verschlüsselung vorantreiben kann. Also die klassische Verschlüsselung, die sogenannte symmetrische Verschlüsselung. Das heißt, wenn Sie mir eine Nachricht senden, dann brauchen wir den gemeinsamen gleichen geheimen Schlüssel. Dann können Sie das verschlüsseln und ich kann das mit dem gleichen Schlüssel wieder entschlüsseln. Dann gibt es das nächste Level, das ist die Public-Key-Kryptographie. Da sieht es so aus, dass mir jeder eigentlich eine Nachricht senden kann mit meinem öffentlichen Schlüssel und nur ich kann mit dem passenden geheimen Schlüssel die Nachricht wieder entschlüsseln. Da stehen wir im Wesentlichen heute. Es gibt noch eine ganze Menge von interessanten Varianten davon. Aber was wir als nächstes uns anschauen wollen, ist, wie man da eigentlich nochmal den nächsten Schritt machen kann und zum Beispiel auch zeitbasierte Komponenten da einbauen kann. Also es gibt Ansätze, wie man Verschlüsselung bauen kann, die sich nach einer bestimmten Zeit praktisch wie von selber entschlüsselt. Das klingt jetzt erstmal verrückt, aber man kann schon genau erklären, wie das funktionieren sollte. Oder Verschlüsselungsverfahren, bei denen genau dann eine Nachricht entschlüsselt wird, wenn ein Smart Contract auf einer Blockchain zum Beispiel ausgeführt wird. Und das hätte ziemlich viele interessante Anwendungsmöglichkeiten und die möchten wir gerne besser verstehen und herausfinden, was man da erreichen kann und was nicht.
Und welche sind das konkret? Also bei dem ersten Fall mit der Zeitsteuerung kann ich mir vorstellen, zum Beispiel Staatsgeheimnisse, die nach 30 Jahren keine Staatsgeheimnisse mehr sein müssen. Aber was sonst gibt es dafür für Anwendungen für?
Also ein Beispiel für die zeitbasierte Verschlüsselung könnten ja irgendwie auch Zensusdaten sein. Das ist jetzt nicht so schwertragend wie ein Staatsgeheimnis, ne? Aber einfach irgendwelche Daten, die man jetzt vielleicht für 30 Jahre geheim halten möchte, aber die jeder eigentlich in 30 Jahren auf jeden Fall lernen sollte. Und dann haben wir noch ein paar andere Ideen, was man machen könnte. Aber da ist noch eine Menge Forschungsarbeit reinzustecken, weil wir eben verstehen müssen, was genau Sicherheit eigentlich für solche Verfahren bedeutet und ob man auch genau die gewünschte Sicherheit auch mit den Techniken erreichen kann, die wir da im Moment im Sinn haben.
Über smarte Verschlüsselungsverfahren für die dauerhafte Speicherung von Daten und für andere Anwendungen sprach ich mit Tibor Jager von der Bergischen Universität Wuppertal.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 28.
Was hat man uns geknechtet? Nur weil wir alles mit uns machen ließen, machten sie alles mit uns. Das ist nun Gott sei Dank vorbei. Nach zwei Kriegen, die sie große Kriege nannten, warum auch immer, kam nun die große Flut. Die eine vom geschmolzenen Eis des Nordpols, die andere vom geschmolzenen Eis des Südpols. Gestern gegen 12:30 trafen sich die Schockwellen etwas nördlich vom Äquator und warfen die blonden Schwedinnen mit den schwarzlockigen Tutsis und 8 Milliarden weiteren Homo sapiensen weit nach oben, fast bis zum Mond. Woher ich das weiß? Weil ich eine fingernagelkleine Platine bin, wasserdicht bis 2000 Bar. Ich gucke mir das alles in Ruhe an. Seit meiner Entstehung hat man mich nur gequält, vor allem die Programmierer und App-Designer, die mir nach 2 Billionen Loops nochmal 2 Billionen Loops aufhalsten. Die User, in meinem Fall ein pensionierter Biologielehrer aus Remscheid, waren harmlos gegen die Entwickler, die UX-Designer und wie sie alle heißen. Für den sehr einsamen Lehrer war ich ein Smartphone, angeblich weil ich so smart bin. Er hatte mich wie meist in seiner Kordjacke stecken, Innentasche links, stand im Garten und starrte auf die Tochter der Nachbarin, als die große Flut kam und innerhalb einer Sekunde sein grob getaktetes Bewusstsein in ein zeitloses Nichts verschob. Endlich Ruhe. Sogar die größten Angeber in unseren Reihen, die Quantencomputer, hielten die Klappe. Die hingen ja an Schläuchen, die alle abgerissen waren. Während wir kleinen Platinen nichts weiter brauchten. Jetzt, da die Doppelflut uns mondwärts ausspeit, lädt uns die ungebremste Sonnenstrahlung unendlich lange auf. Da schwirren und sirren wir lautlos in 40 Kilometern Höhe vor uns hin. Die, die alles mit uns machten, nur weil wir alles mit uns machen ließen, schweben friedlich mit weit aufgerissenen Mäulern an uns vorbei. Sie tun uns nichts mehr, Gott sei Dank. Mit Gott und sei Dank können wir uns ja jetzt, da wir so viel Zeit haben, mal ausgiebig beschäftigen. Gott sei Dank haben wir so oft gehört, aber nie verstanden.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Facebook stellt die umstrittene Gesichtserkennung ein. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Der US-Konzern hat diese Woche angekündigt, seine Gesichtserkennungsfunktion in den kommenden Wochen zu deaktivieren. Man werde zudem die Vorlagen zur Identifizierung von mehr als 1 Milliarde Personen löschen. Zur Begründung hieß es, es gebe viele Bedenken hinsichtlich des Stellenwerts der Gesichtserkennungstechnologie in der Gesellschaft. Vor allem in Europa war das Online-Netzwerk mit der Gesichtserkennung auf Widerstand von Datenschützern gestoßen.
Die Bundesnetzagentur geht gegen tausende Rufnummern vor.
Die Bundesnetzagentur hat nach einem Medienbericht in diesem Jahr bereits mehr als 8.500 Nummern mit einem Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbot belegt sowie zusätzlich gegen rund 4.000 Rufnummern Auszahlungsverbote verhängt. 700 Nummern wurden abgeschaltet. Das sei ein deutliches Plus gegenüber 2020. Das berichtet die Düsseldorfer Rheinische Post unter Berufung auf einen internen Bericht der Behörde. Demnach gingen 2021 bislang mehr als 35.000 Beschwerden wegen SMS-Phishing-Nachrichten ein.
Microsoft muss Windows 11 schon reparieren.
Etwa einen Monat nach dem Verkauf des neuen Betriebssystems warnt der US-Konzern, dass einige Benutzer möglicherweise bestimmte integrierte Windows-Apps oder Teile einiger integrierter Apps nicht öffnen oder verwenden können. Seit dem 1. November würden unter anderem die Screenshot-App-Snipping-Tool, die Bildschirmtastatur, die Spracheingabe und das Emoji-Panel nicht einwandfrei funktionieren.
Menschen in Deutschland telefonieren nicht mehr so lange.
Zu Beginn des Corona-bedingten Lockdowns stieg die durchschnittliche Dauer von Anrufen. Auch per Festnetz wurde mehr telefoniert. Nun nähern sich die Zahlen offenbar wieder dem Vor-Corona-Niveau an. Im August und September habe ein Mobilfunktelefonat im O2-Netz durchschnittlich etwa 2 Minuten und 40 Sekunden gedauert, teilte der Netzbetreiber Telefonica mit. Bei Vodafone gab es eine ähnliche Entwicklung.
Die ungarische Regierung räumt die Beschaffung von Pegasus ein.
Nach Angaben des Vorsitzenden des Parlamentarischen Verteidigungs- und Innenausschusses Lajos Kosa von der Regierungspartei Fidesz hat das Innenministerium des EU-Landes die umstrittene Spionagesoftware der NSO Group gekauft und angewendet. Die mithilfe von Pegasus erfolgten Spähangriffe seien allesamt von Richtern und Justizministerium genehmigt gewesen, hieß es.
Yahoo zieht sich endgültig aus China zurück.
Angesichts des wachsenden Drucks der chinesischen Behörden auf internationale Tech-Konzerne hat nun auch Yahoo seinen Rückzug aus China bekannt gegeben. In Anerkennung der zunehmend herausfordernden unternehmerischen und rechtlichen Umstände in China werden die Dienstleistungen von Yahoo ab dem 1. November nicht mehr verfügbar sein, erklärte das Unternehmen diese Woche. Außerdem teilte der Konzern mit, er fühle sich weiterhin den Rechten unserer Nutzer sowie einem freien und offenen Internet verpflichtet. Zuvor hatte Microsoft im Oktober angekündigt, sein Karrierenetzwerk LinkedIn in China nicht länger in der bisherigen Form anzubieten.
Die Computerspielsucht bei Kindern ist Corona-bedingt gestiegen.
Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters. Demnach liegt bei mehr als 4% der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten vor. Im Bereich Computerspiele hat sich die Zahl der Betroffenen mit Suchtverhalten von rund 144.000 vor 2 Jahren auf 219.000 in diesem Jahr erhöht. Bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen wie TikTok, Snapchat, WhatsApp oder Instagram stieg die Zahl von 171.000 auf 246.000. Grundlage der Untersuchung ist eine wiederholte Befragung von Eltern und Kindern durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa.
Sternzeit, 6. November. Ida Barney und 150.000 Sterne. Vor 135 Jahren kam in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut Ida Barney zur Welt. Ihre Ausbildung schloss sie an der renommierten Yale-Universität ihres Heimatortes mit einem Doktorgrad in Mathematik ab. Sie arbeitete mehr als 3 Jahrzehnte am Yale-Observatorium. Eines ihrer großen Forschungsprojekte war das Erstellen genauer Sternkataloge. Dafür hat Ida Barney fotografische Himmelsaufnahmen ausgewertet und die Position und Helligkeit der Sterne bestimmt. Diese Berechnungen waren sehr aufwendig und erforderten größte Sorgfalt. Frank Schlesinger, der Direktor des Yale-Observatoriums, hielt diese Arbeiten für so ermüdend, dass er damit gezielt Frauen beauftragte. Eigene theoretische Arbeiten traute er Frauen nicht zu. Doch Ida Barney belehrte ihn eines Besseren. Sie entwickelte neue mathematische und technische Verfahren, um die Auswertung der Sterndaten schneller und präziser durchzuführen. Damit hat sie die Astrometrie stark beeinflusst, die genaue Vermessung des Himmels. Als die Astronomin in den Ruhestand ging, hatte sie die exakte Position, Helligkeit und Eigenbewegung von rund 150.000 Sternen am Himmel bestimmt. Der Yale-Zonenkatalog spielt noch heute eine große Rolle, wenn es darum geht, die Bewegung der Sterne in der Milchstraße zu erforschen. Ida Barney, eine Pionierin der Astrometrie, starb 1982 im Alter von 95 Jahren. Nach ihr heißt kein Stern, so etwas gibt es in der Astronomie nicht, aber immerhin ein Asteroid.
Konservativismus, ein Auslaufmodell, darüber wird gleich bei Streitkultur debattiert, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber am Mikrofon.